Warum werde ich nicht satt? Warum wirst du nicht satt? Warum werden wir nicht satt? Suchtartig stürzen wir uns ins Leben, um zu konsumieren, zu erleben, zu horten, bis zur Übersättigung. Wir wollen immer mehr, mehr Klamotten, mehr TV, mehr Reisen, mehr Party, mehr Kneipe, mehr Sport, mehr Abenteuer, mehr Kick, mehr Besitz, mehr, mehr, mehr. Die Menschen vor 100 Jahren zum Beispiel besaßen circa 100 Dinge, sagt die Soziologie. Heute in unserer Kultur besitzt in unserem Land ein Mensch um die 10.000 Dinge, von denen wir viele gar nicht brauchen. Freunde und Kollegen sagen uns, was heutzutage alles ein Muss ist. Das und das Buch musst du gelesen haben, den und den Film musst du gesehen haben, die und die Stadt musst du bereist haben, die und die Abenteuer musst du dir gegönnt haben. Und wir machen uns Must-Do-Listen, die wir mühsam abarbeiten. Da muss ich noch hin und das muss ich noch erleben und das muss ich mir noch gönnen. Und wir befinden uns in einer Steigerungsspirale. Alles muss immer besser, effizienter, schneller, weiter, begeisternder, großartiger sein. Wenn wir einen Film gesehen haben, den wir großartig finden, dann sollte der nächste Film, den wir uns anschauen im Kino, noch großartiger sein. Und die Popkultur suggeriert uns, sei maßlos, verachte Normen, verachte Gebote, sie sind engstirnig und spießig. Interessant, es gibt ja seit einigen Jahren ein neues Forschungsgebiet, die Glücksforschung, auch Happyologie genannt. Und die hat herausgefunden, also Faktoren, was macht alles glücklich und wie intensiv und woran liegt das eigentlich? Und sie haben zum Beispiel auch Kaufen untersucht und sie haben herausgefunden, Kaufen macht kurzzeitig glücklich. Der Kauf eines Porsches zum Beispiel macht ungefähr 2 Wochen glücklich. Danach ist man wieder genauso glücklich oder unglücklich wie zuvor. Das heißt, Glück, und man hat es auch erforscht, Glück besteht darin, dass körpereigene Glücksdrogen, Endorphine genannt, also im Körper freigesetzt werden und wir befinden uns in einem Glücksrausch. Ganz besonders intensiv kann man zum Beispiel einen Glücksrausch in einem Konzert, einem guten Konzert oder einem Rockkonzert, diese Orgie an Farben und Rhythmus. Und dann haben wir so, die Psychologie nennt es, dann haben wir so ein Schwebe-Flow-Experience, heißt das in der Glücksforschung, so Schwebe-Erlebnisse. Aber die Sache ist mit diesen ganzen Glückssachen, je stärker unser Glücksrausch ist, umso größer ist danach der Endorphinkater, also wo wir uns depressiv fühlen, wo es uns schlecht geht, weil weiß es gerade von zum Beispiel von Rockmusikern, dass die nachher völlig ausgepowert und ausgelutscht sind und diese schreckliche Leere mit Drogen wieder kompensieren wollen. Und so kommt es, dass wir von Kick zu Kick eilen, weil wir uns nach diesen Endorphinen, nach diesem Glückskick sehnen. Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen haben ganz unterschiedliche Strategien, ihr Unglücklichsein irgendwie in den Griff zu kriegen. Da gibt es dann sogenannte Frustkäufe, also gehen einfach, weil Kaufen glücklich macht, vorübergehend mindestens. Man kauft sich irgendwas, was man eigentlich gar nicht braucht, ganz einfach, weil es ein bisschen happy macht. Und viele, die für Sex, Drugs und Rock'n'Roll alles gaben, waren später total frustriert und ausgebrannt. Warum werden wir nicht satt? Warum werde ich nicht satt? Das Fazit unserer Glückssuche ist folgendes. Alles Faszinierende in dieser Welt wird dich auf Dauer entweder langweilen oder süchtig machen. Nochmal, ich finde es ein steiler Satz. Alles Faszinierende in dieser Welt wird dich auf Dauer entweder langweilen oder süchtig machen. Warum eigentlich? Warum werden wir nicht satt? Warum können wir nicht genug kriegen? Ich sehe überall, dass tote Dinge unser Herz nicht wirklich satt machen. Warum stillen die Dinge dieser Welt nicht unsere Sehnsucht. Das hat einen ganz tiefen Grund. Das hängt mit unserem Herzen zusammen. Unser Herz ist so groß, dass nur Gott es ausfüllen kann. Wir sind designed für Gott, für einen Kontakt mit Vollkommenheit, mit Schönheit, mit wahrer und echter Liebe. Es ist sozusagen in unserer Schöpfung angelegt, dass wir Mangelwesen sind. Mit Mangelwesen meine ich, wir machen immer die Erfahrung, die Dinge dieser Welt machen nicht satt und wir spüren, es muss mehr geben. There must be more. Das ist wie ein Schrei durch diese Welt, immer wenn uns was begegnet. Selbst wenn man richtig doll verliebt ist, denkt man nur, das ist es, mehr brauche ich nicht. Und nach einer Weile merkt man doch, there must be more, weil man merkt, der andere Mensch, der mich glücklich macht, ist auch nur ein Mensch, der macht nicht nur glücklich, sondern auch unglücklich, manchmal oder immer mal wieder so ein bisschen. Wer verheiratet ist oder schon länger in einer Partnerschaft, der wird jetzt sofort nicken. Das heißt, die Leere, die gefühlte Leere in unseren Herzen, dass wir einfach nicht satt werden, das ist wie ein Kompass, den Gott uns gegeben hat. Er sagt, daran sollt ihr erkennen, dass ihr für mehr geschaffen seid. Für eine Begegnung, für ein Leben mit dem Vollkommenen, mit dem Ewigen, mit eurem Schöpfer. Augustin, da wird auch der Kirchenvater genannt, weil er ein ganz großartiger Christ war aus dem 4. Jahrhundert, der hat einen genialen Satz geschrieben. Er hat ihn als Gebet geschrieben zu Gott hin. Er sagt, du, also Gott, du hast uns zu dir hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Du hast uns zu dir hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Weil wir geschaffen sind, um mit Gott zu leben, für eine Begegnung, für eine Partnerschaft, für eine Freundschaft mit Gott, darum ist in unserem Herzen angelegt so eine Ahnung von Vollkommenheit, von Sehnsucht, von dem Absoluten. Und über Sehnsucht, es geht ja um Sehnsucht, warum werde ich nicht satt? Über Sehnsucht möchte ich ein bisschen sprechen anhand von vier Punkten. Es sind eigentlich vier Sehnsüchte in uns, die ein Hinweis sind, dass wir auf Gott hin geschaffen sind. Da ist erstmal die Sehnsucht nach reinster absoluter Liebe. Wir sehnen uns danach, dass wir, so wie wir sind, einfach um unseren Willen, weil wir da sind, geliebt und angenommen werden. Erst einmal völlig leistungsfrei, einfach weil wir da sind. Vielleicht können Sie sich noch an den Film Titanic erinnern, mit Leonardo DiCaprio und so weiter. Dieser Film hat ja unglaublich eingeschlagen. Und warum er so eingeschlagen hat, das ist, weil dort etwas von Liebe zu sehen war, nämlich Leo DiCaprio, der gibt sein Leben, damit seine Kate überleben kann. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich mit meiner Frau im Kino war, und zwar ganz süß, neben uns saß ein älteres Ehepaar, und dann ging nach dem Kino das Licht an, und dann saßen sie da, Händchen haltend und beide mit Tränen in den Augen. Das hat mich so gerührt und das hat mir gemerkt, dass dieser Film eben durch das, wie da Liebe gezeigt wurde, ganz tief etwas in dem Herzen zum Schwingen brachte. Auch in meinem Herzen. Ich habe mir den noch zweimal angeguckt, ganz einfach, weil dieser Glücksrausch da drin, ja, Liebe und dass ein Film das ausdrückt, diese tiefe Sehnsucht, ich will so sehr geliebt werden, dass jemand sich für mich hingibt. Das hat dieser Film ausgedrückt. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, das ist genau das, worum es beim Glauben geht, den christlichen Glauben. Gott wird einer von uns, um uns seine Liebe zu zeigen. Eine Liebe, die alles gibt, nur um uns zu sagen, hey, ich liebe dich, die Beziehung soll wieder in Ordnung kommen. Komm zu mir, komm zurück, komm zu deinem Schöpfer. Gott bereitet uns in Christus einen Weg zu dieser Erfahrung von vollkommener Liebe. Die zweite Sehnsucht ist die Sehnsucht nach dem, was bleibt. Nach dem, was Bestand hat, was nicht erfasst wird von dem Strudel der Vergänglichkeit, diesen Strudel des Daseins, was alles mit sich fortreißt und wir sehen uns, da muss doch etwas sein, was bleibt. Es kann doch nicht alles einfach nur vorübergehen. Und ich muss an ein Gedicht des großartigen Philosophen Friedrich Nietzsche denken, aus dem Zarathustra, wo er da dichtet: O Mensch, gib Acht, was spricht die tiefe Mitternacht? Die Welt ist tief und tiefer als der Tag gedacht, tief ist ihr Weh, Lust tiefer noch als Herzeleid, Weh spricht Vergeh, doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Er hat das so auf den Punkt gebracht, da ist eine Sehnsucht nach uns, nach Ewigkeit, etwas, was nicht vergänglich ist. Die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach wahrer Liebe. Eine Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies in einer Welt, wo so unheimlich viel kaputt ist und kaputt geht. Das dritte ist die Sehnsucht nach Schönheit, die uns immer wieder mal begegnet, wo wir so eine Ahnung bekommen von vollkommener Schönheit. Das kann ein Sonnenuntergang sein. Es kann passieren, dass ein Sonnenuntergang zu Tränen rührt. Dass man sich sagt, wer hat diese fast vollkommene Schönheit sich erdacht und führt sie hier vor meinen Augen auf. Und wir ahnen etwas von dem tiefen Geheimnis des Lebens, das hier einer Schönheit für uns an den Himmel gemalt hat. Musik, Malerei, Architektur, das kann uns wirklich berauschen. Die Schönheit der Natur kann uns berauschen. Es gibt da eine schöne Geschichte von Steve Jobs. Steve Jobs ist der Gründer von Apple. Also, ich könnte jetzt fragen, wer hat alles ein iPhone? Wenn hier junge Leute oder Studenten werden, gehen alle Arme hoch. Ja. iPhone, iPad und so. Steve Jobs war eigentlich der Gründer des erfolgreichsten Unternehmens und dieser Kultmarke Apple. Und es gibt die Geschichte, wie Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma, mit dem war Steve Jobs befreundet, und Yo-Yo Ma ist ein weltberühmter Cellist. Und er spielte in Gegenwart Steve Jobs die Cello Suite von Johann Sebastian Bach. Also Cello Suite, Cello Solo, nur das Cello. Und Yo-Yo Ma auf seinem Stradivari Cello spielt diese Cello Suite. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Laden Sie sich den mal runter aus dem Internet oder irgendwas. Ich bin jedes Mal selber zu Tränen gerührt. Das ist mit das berauschendste Musikstück. Ein einziges Instrument. Und Steve Jobs sagte nach dem Konzert unter Tränen: Ihr Spiel ist das beste Argument für die Existenz Gottes, das ich kenne. Etwas so Schönes kann der Mensch nicht allein vollbringen. Und Steve Jobs war kein Frommer, er war kein Christ. Aber in der Musik begegnete ihm Vollkommenheit, und er wusste, Vollkommenheit hat einen Namen: Gott. Und das vierte, die vierte Sehnsucht ist, also das war eine Sehnsucht, die mich eigentlich umgetrieben hat, weshalb ich zum Glauben gekommen bin auch, nämlich die Sehnsucht, die sich ausdrückt in den drei Grundfragen des Lebens. Ich möchte eine Antwort haben. Woher komme ich? Wozu bin ich da und wohin gehe ich? Das sind die drei Grundfragen. Woher komme ich? Damit meine ich nicht, ich komme aus Berlin oder aus Klein-Kleckersdorf, sondern was ist der tiefe Grund, dass ich da bin? Auf der biologischen Ebene sind wir ein Zufall, das wissen wir. Ja, also was weiß ich, der Stromausfall und Vater fand Mutter so süß und Mutter hatte gerade ihre gute Zeit und so weiter. Ja, ist wunderbar. Auf dieser Ebene mag es ein Zufall sein, aber in dem Moment, mit diesem geheimnisvollen Augenblick, wo das Schönste, das Sportlichste, das Schnellste aller Samenfäden sich durch die Eihülle bohrt und ein neuer Mensch entsteht, dann glaube ich, dass Gott im Himmel sagt jedes Mal: Ja. Dieses Tiefe aus dem Herzen Gottes, das Begeisterte: Ja, dich soll es geben, du sollst leben. Das ist der tiefe Grund unseres Seins. Nicht einfach Zufall, sondern Gottes Ja. Ich will, dass es gibt. Oder wie Jesus sagt: Ich lebe und du sollst auch leben. Und das gibt uns eine unglaubliche Würde. Wir sind gewollte Menschen. Wir sind von Gott angesehen, deswegen sind wir auch alle angesehene Personen. Das Zweite: Wozu bin ich da? Gott hat Ideen für mein Leben. Ich glaube nicht unbedingt einen Plan, aber Ideen. Und wenn wir mit ihm leben, dann gehört es dazu, dass wir mit Gott im Gespräch sind. Was soll ich mit meinem Leben anfangen? In meinem Fall war es, ich weiß noch, ich war 17 Jahre und hatte überhaupt keine Ahnung, war frisch zum Glauben gekommen. Und ich saß, es war auf einer Freizeit, so ein Freizeitgelände, und da gehörte eine kleine Kirche dazu. Da war ich zum Beten, ganz allein in der Kirche. Und ich habe Gott gefragt, Gott, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Und Gott sprach zu meinem Herzen, aber ganz deutlich, studiere Theologie und werde Pfarrer. Ich weiß, andere brauchen vielleicht nicht so ein Erlebnis, so ein deutliches Reden Gottes, aber in meinem Fall war das wohl nötig, denn ich wäre nie auf die Idee gekommen, Theologie zu studieren und Pfarrer zu werden. Weil ich dachte, um Theologie zu studieren, das wusste ich, muss man 3 alte Sprachen lernen und überhaupt einen Haufen Zeug lernen, was man vielleicht auch gar nicht braucht. Und dachte ich, Mensch, um Theologie zu studieren, um ein Theologiestudium gut zu absolvieren, muss man entweder ein Genie sein, das war ich nicht, oder ein Streber, das war ich auch nicht. Aber dann habe ich mir gesagt, Gott kennt mich, und wenn Gott sagt, studiere das, dann funktioniert das schon irgendwie. Und ich muss sagen, mir hat das Theologiestudium Spaß gemacht, ich fand es auch nicht schwer, ich bin gut mit guten Zensuren durchgekommen und war einfach klasse, hätte ich nie gedacht. Und so hat Gott auch Ideen für dein Leben, wo du vielleicht von selber gar nicht drauf kommst. Aber Gott kennt dich, Gott kennt dein Herz, Gott kennt, woran du Freude hast, was deine Begabungen sind. Und das Dritte ist, wohin gehe ich? Wir sehnen uns ganz tief nach einem Leben ohne Verfallsdatum, weil wir uns nach Liebe sehen. Und Liebe sehnt sich danach, dass wir zusammen sind. Und ich habe selten erlebt, dass Menschen so sehr leiden, als wenn ein nahestehender Mensch stirbt. Die leiden wie ein Hund. Und da wird es ganz in uns wach, ja, die Sehnsucht danach, ach, könnten wir für immer zusammen sein. Auch das ist tief in uns angelegt. Und an dieser Stelle muss ich mal sagen, mir tun eigentlich Atheisten, Menschen, die ohne Gott sind, tun mir eigentlich leid. Weil für sie muss das Leben, ist das Leben ein Tanz auf der Falltür ins Nichts. Aber durch den Glauben weiß ich, meine Sehnsucht nach Bestand, meine Sehnsucht danach, dass ich meine Mutter ist ziemlich früh gestorben, ich war 21 Jahre alt, ja, und damals habe ich begriffen, ja, meine Mutter, eine fromme Frau, ich werde sie wiedersehen. Ja, deswegen, ja, ich weiß ja, eine meiner Worte am Grab meiner Mutter war, see you later. Seh dich später, see you later. Diese unglaubliche Hoffnung, woher nehme ich die? Ganz einfach, weil Gott das Leben ist und weil diese Erde kein Massengrab ist, das durch ein sinnloses Universum rast, sondern dass eine ganz großartige Bestimmung auf unserem Leben liegt, Heimat zu finden bei Gott mit den Menschen, die wir lieben. Großartig. Die Faszination des Glaubens, ich glaube, das ist das, was uns letztlich irgendwie es satt macht, dass wir weiß, ja, der Tod ist nicht das letzte Wort, die Vergänglichkeit ist nicht das letzte Wort, die Sünde, das Böse, die Zerstörung ist nicht das letzte Wort, sondern Gott ist ein Heilmacher und Jesus ist gekommen, deswegen heißt er auch Heiland, weil er ein Heilmacher ist, ist gekommen, um uns heil zu machen. Und diese Begegnung mit dem Absoluten ist faszinierend. Wo der Glaube nicht an der Oberfläche kratzt, sondern zu einer Begegnung mit Gott führt, da wird unser Herz erfüllt mit einer unglaublichen Faszination. Nur die absolute, vollkommene Liebe kann die Leere unseres Herzens ausfüllen. Diese vollkommene Liebe kann man nicht von einem Menschen bekommen, wir würden ihn überfordern. Sie kommt von Gott. Jesus bringt sie in unser Leben. Das allerheiligste Evangelium ist so kostbar, weil es uns den Weg weist in diese Begegnung mit dem Absoluten, mit dem Schönen. Und deswegen sagt Jesus, wir haben es gehört da in dieser Geschichte, ja, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder dürsten. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quält. Es geht um eine Begegnung mit dem Ewigen, mit dem Absoluten, mit dem Vollkommenen. Jesus weiß, nichts stillt deinen Lebensdurst wirklich. Deine Sehnsucht nach Liebe, nach Vollkommenheit, nach Glück, nach Ewigkeit, nach Bestand, nach dem, was ewig bleibt und gültig ist. Denn in Jesus begegnet uns die absolute und reine Liebe. Und es ist die dreifache Grunderfahrung, zu der wir eingeladen sind. Die dreifache Grunderfahrung des Glaubens, ich nenne sie die dreifache Grunderfahrung, weil es nicht ein Dessert ist, ein Nachtisch, sondern es ist das Hauptgericht. Die dreifache Grunderfahrung, ja, Gott liebt dich, er vergibt dir deine Schuld, er erfüllt dich mit seinem Geist. Das ist die dreifache Grunderfahrung, die christliche Grunderfahrung, zu der wir eingeladen sind und die wir machen können. Es gibt ein schönes Zitat aus einer Predigt von Papst Benedikt, den ich sehr schätze. Er hat einmal gesagt, es gibt nichts Schöneres, als von der Liebe Gottes gefunden zu sein. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt viele schöne Dinge. Ein Kuss von den Menschen, den man liebt, und ein Sonnenuntergang. Es gibt viele wunderbare schöne Dinge, aber es gibt nichts Schöneres, als von der Liebe Gottes gefunden zu sein. Und Jesus ist gekommen, um den Weg frei zu machen für uns Menschen zu dieser Erfahrung. Deshalb lädt uns Jesus Christus ein, komm zur Quelle des Lebens. Am Ende der Bibel ist diese Einladung sehr schön ausgesprochen. Offenbarung 22, da heißt es, und der Geist und die Braut, also die Braut wird hier die Gemeinde genannt, also ihr alle, wir alle sind eine Braut Christi, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die Bibel schließt mit dieser großartigen Einladung. Und diese Einladung ist das Beste, was ich aussprechen kann. Das ist mein Lieblingsthema. Deshalb, wenn du keinen Durst nach dem Sinn des Lebens aus Gott hörst, dann ist es eigentlich sinnlos, wenn ich sage, wie und wo dir Jesus begegnet. Wenn du aber diese Sehnsucht hast, dann wirst du Wege finden, oder Gott wird Wege zu dir und zu deinem Herzen finden. Dort, wo wir ihn von Herzen suchen und mit Hingabe suchen, dort lässt er sich finden. Er lässt sich aber nicht finden als eine Art Sahneklecks auf unserer Ego-Torte, sondern dort, wo wir sagen, Herr, ich gehöre dir und ich will dir dienen. Es ist eine tiefe Wahrheit. Du kannst mit allen Wassern der Philosophie gewaschen sein. Du kannst deine Adern mit Drogen vollpumpen. Du kannst aus dem Ozean der Weltreligion Weisheit schlürfen. Du kannst dich mit Alkohol volllaufen lassen, aber deine Seele wird dabei verdorsten. Du kannst aus den trüben Tümpeln der Horoskope und Wahrsagerei saufen. Du kannst das eiskalte Wasser des atheistischen Materialismus schlucken. Du kannst dich an Sex und Abenteuern berauschen. Du kannst dein Leben zuschütten mit Luxus und Besitz. Aber das große Sehnen deines Herzens wird in dir schreien. Dein Herz ist gemacht, vom Wasser des Lebens zu trinken. Jesus sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.